Unternehmerische Verantwortung in Zeiten der Globalisierung. Zur Notwendigkeit ganzheitlicher Leadership-Profile. Ein Vortrag von Professor Klaus Leisinger beim European Center for Sustainability Research auf ZU Daily.
Mein Ziel ist nicht, Sie jetzt in 45 Minuten zu beglücken mit dem, was der Weisheit letzter Schluss ist, sondern Sie hoffentlich mit mehr Fragen nach Hause zu schicken, als Sie mitgebracht haben. Und zwar einfach deshalb, weil das eine hochkomplexe Angelegenheit ist, wenn wir über Corporate Responsibilities reden, weil das eine Verantwortung ist, die viel komplexer ist, als die meisten Manager wissen und auch komplexer ist, als es von manchen Professoren in die Welt gebracht wird. Und ich möchte Ihnen einfach so das Portfolio darbieten und Ihnen die Gelegenheit bieten, das eine oder das andere nachher noch aufzuarbeiten. Ich werde folgendermaßen vorgehen, einen kurzen Überblick geben, wo stehen wir heute. Dann werde ich über Stakeholder Relations und über Verantwortungshierarchien reden. Ich werde über die Global Compact Lead-Initiative reden. Ich habe 2 Jahre für den Kofi Annan als sein persönlicher Berater für Corporate Responsibility gearbeitet. Ich weiß, um was es hier geht. Und dann geht die Frage, wie setzen wir das um, was wir als richtig erachtet haben. Wenn wir die Zeit haben, wenn Sie Interesse haben, können wir etwas vertieft im Gesundheitssektor das ausdiskutieren. Und dann möchte ich auf einen Sachverhalt eingehen, der mir zumindest in der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten etwas zu kurz gekommen ist. In den letzten Jahrzehnten haben wir sehr viel unternehmensethische Diskussionen geführt, die Systemcharakter hatten. Das kommt vielleicht ein bisschen aus der 68er-Diskussion. Und dass die Menschen dann zunächst in den Hintergrund getreten sind, so im Sinne von, ja, man kann ja nicht anders, wenn man ein Teil dieses Systems ist. Nein, man kann anders. Ich bin der Meinung, dass die Treppen von oben gereinigt werden und dass wir von Managern sehr viel mehr erwarten können, als normalerweise geliefert wird. In der guten alten Zeit sozusagen war die Verantwortung von Unternehmen, Gewinne zu machen, und zwar so viel als möglich, Gesetze zu beachten oder wenigstens nicht erwischt zu werden, Arbeitsplätze schaffen für Menschen, die dankbar sind und nicht aufmüpfig, und Steuern zu zahlen, und zwar so wenig als möglich. Und diese Sache, die hier zusammenläuft, wird oft in Verbindung gebracht mit dem Milton Friedman, der ein Buch geschrieben hat 1962, also ein Jahr nach dem Bau der Berliner Mauer, mitten im Kalten Krieg, wo sehr viel, was soll ich sagen, scherenschnittartiger diskutiert wurde. Und er sagte, und er wird immer verkürzt diskutiert, er sagt im Prinzip, the business of business is business. Und ich sage Ihnen heute, the business of business bleibt business. Da sollte sich keiner Illusionen machen. Aber, was Friedman auch sagte, as long as it stays within the rules of the game. Und was ich Ihnen sage, ist, the rules of the game haben sich verändert. Die Gesellschaft erwartet heute sehr viel mehr von einem Unternehmen als noch in den 60er Jahren. In den 60er Jahren galt es noch als Zeichen von Wohlstand, wenn das Fabrikkamin rauchte. Ja? Ihr seid da alle zu jung, der Kollege Susanek weiß noch, was ich meine, dass der Willy Brandt 1966 den Wahlkampf mit einem blauen Himmel über der Ruhr geführt hat. Also das hat ganz anders ausgesehen, als wir heute wissen. Das aber heißt, wir haben es mit einem völlig anderen Umfeld zu tun. Wir haben ein diffuses Unbehagen über Kapitalismus heute. Sie haben im Economist, in der Financial Times, haben Sie ganz Anfang dieses Jahres ganze Serien gehabt von Kapitalismus muss reformiert oder abgeschafft werden. Die öffentlichen Erwartungen, die Erwartungen der Medien an das Handeln globaler Unternehmen werden genau beobachtet. Und das bedeutet, dass sich Unternehmen auf ein verändertes Umfeld einstellen müssen, dass sie widerspruchsfrei handeln müssen und dass sie ansprechbar sein müssen. Widerspruchsfrei handeln, ich komme da nachher darauf zurück, ist gar nicht so einfach. Wenn Sie in China arbeiten und in Indien arbeiten und in den USA und in der Schweiz, dann haben Sie unterschiedliche Perzeptionen dessen, was richtiges, legitimes Handeln ist. Und widerspruchsfrei arbeiten wird dann schwierig, weil Sie einen Korridor definieren müssen, innerhalb dem Sie weltweit bleiben, aber dennoch lokal erfolgreich sein müssen in China, lokal erfolgreich sein müssen in Indien. Und diese Grenze zu finden, wo ist die lokale Wettbewerbsfähigkeitsgrenze erreicht, weil es in illegitimes Handeln umschlägt, das ist gar nicht so einfach. Zweiter Punkt ist, Die Komplexität der Herausforderung, zum Beispiel im Gesundheitswesen, ist immens. Ich zeige Ihnen nachher zwei, drei Beispiele. Wir haben heute ca. 2,5 Milliarden Menschen, die ein Pro-Kopf-Einkommen von $2 oder weniger am Tag haben. Das bedeutet definitionsgemäß, dass kein Produkt, das die Novartis in der Schweiz erforscht, entwickelt, produziert und in Schweizer Franken fakturiert, innerhalb der Kaufkraft dieser Menschen ist. The business of business wäre zu sagen, Kaufkraft äußert sich an Märkten, wir sind an Märkten aktiv und die anderen, die nicht an den Märkten auftreten, gehen uns eigentlich nichts an, weil wir sind ja nicht die Caritas. 72% der deutschen Bevölkerung sagen, nein, wenn Patienten kein Geld haben, um die Medikamente zu bezahlen, muss das Unternehmen reagieren, entweder indem es differenzierte Preise macht oder das kostenlos abgibt. Also das ist eine Herausforderung, die nicht ganz einfach ist, weil 99% der Financial Analysts sehen das vermutlich etwas anders wie 72% der Bevölkerung. Und jetzt müssen Sie einen Weg finden, wo Sie innerhalb der Gesellschaft als legitimer Partner, als Teil der Lösung gelten, aber vom Finanzsektor immer noch als jemand betrachtet werden, der zukünftige Gewinne erwirtschaftet. Sie müssen also Win-Win-Situationen schaffen, Sie müssen neue Kooperationsmodelle schaffen, Sie müssen auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, die diese unterschiedlichen Ansprüche abdecken. Wir haben heute professioneller arbeitende, besser informierte Stakeholder und die fordern Rechte ein, die wollen überzeugt werden, die wollen nicht, dass man ihnen etwas sagt. Ich habe meine erste Generalversammlung bei der GAIGI damals, oder bei der Zipa GAIGI, kam es zu einer Situation, wo ein einzelner Aktionär aufgestanden ist und eine Frage an Louis von Blanda gestellt hat, der damals Aufsichtsratsvorsitzender war. Und Louis von Blanda kannte den mit dem Namen und sagte, aber Herr Striebel, Sie wissen doch, wo meine Türe ist. Warum kommen Sie denn in die Generalversammlung? Sie wissen doch, ich habe immer ein offenes Ohr. Und dann gab er eine Antwort und sagte, und meine Damen und Herren, das müssen Sie mir glauben. Und wissen Sie was? Da war Ruhe, man hat ihm das geglaubt. Wenn heute ein DAX-Vorstand in einer Generalversammlung auf eine kritische Frage argumentiert, das müssen Sie mir schon glauben, dann ist das ein großer Heiterkeitserfolg. Also da hat sich etwas geändert und auf das muss man sich auch einstellen können. Völlig übrigens egal, ob es richtig ist oder falsch. Das heißt, die Menschen wollen Beweise und keine Behauptungen. Und Sie werden nachher sehen, oder das wissen Sie, wenn Sie studieren, Sie haben Fakten einerseits, die Sie, naturwissenschaftliche Fakten, 3 und 3 ist 6 meistens, aber in den Sozialwissenschaften ist 3 und 3 etwas zwischen 4 und 7. Und bei den Sozialwissenschaften und bei den politischen Bewertungen, überhaupt im Wertemuster oder im Wertekatalog, gibt es nicht richtig oder falsch, sondern so oder anders. Und wenn jetzt jemand der Meinung ist, zum Beispiel Médecins Sans Frontières, dass es die wichtigste Aufgabe eines Pharmaunternehmens ist, eben Medikamente auch für die Ärmsten der Armen zur Verfügung zu stellen, und ein Unternehmen sagt, das ist nicht unsere Aufgabe, dann hat das nicht so sehr mit moralischen Mustern zu tun, sondern mit Werturteilen, die hinter einer bestimmten Argumentation stehen. Damit Sie das, da können wir vielleicht nachher darüber diskutieren, ich gehöre zu denen, die meinen, die moralische Gaussverteilung ist im Unternehmen genau die gleiche wie in der katholischen Kirche oder bei der Médecins Sans Frontières. Es ist nicht so, dass an einem Ort die moralischen sind und am anderen Ort die unmoralischen. Wer so argumentiert, da macht es sich etwas einfach. Das aber wiederum bedeutet, Sie müssen eine höhere soziokulturelle Vielfalt berücksichtigen. Sie müssen Verständnis haben, dass unterschiedliche Menschen Unterschiedliches als wesentlich betrachten. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich persönlich halte die kulturelle Vielfalt zwischen einer Médecins Sans Frontières oder einer Amnesty oder einer Greenpeace in Deutschland oder in der Schweiz für mindestens ebenso bedeutsam wie zwischen dem Management in den USA und dem Management in Indien. Ja? Das sind unterschiedliche Sozialisationen, das sind unterschiedliche Vorstellungen über das Richtige und mit dem muss man umgehen. Professionelle Aktivisten nutzen heute soziale Medien, sind sehr viel geschickter in vielerlei Hinsicht, was jetzt das Nutzen von Medien angeht. Und vor allen Dingen, das ist ein Trend, der seit vielen Jahren sich abzeichnet, man kann ganz viele Corporate Responsibility Issues auf dem Hintergrund einer Gerechtigkeitsdiskussion führen. Es ist doch nicht gerecht, dass Oder wenn man Kinder zeigt, hier sterben Kinder und Querschnitt, da haben sie das Hochhaus einer großen Firma. Es ist doch nicht recht, dass die Kinder sterben, als ob das jemand behaupten würde. Und übrigens, als ob Kinder, wenn wir die Kindersterblichkeit armer Länder betrachten, als ob das mit Medikamenten zu tun hätte. Das hat für 80% zu tun mit der Gesundheit der Mutter. Und zu den anderen 20% hat es zu tun mit hygienischen und mit anderen Dingen. Ich habe 5 Jahre in Afrika gearbeitet. Ich habe meine Habilitationsarbeit in Afrika gemacht zum Thema Gesundheitspolitik für unterentwickelte Länder. Und das Faktum ist, dass Kindersterben, das ist völlig unbestritten. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Und vielleicht fragen Sie das in der Diskussion. Jetzt fängt ja ein neuer Prozess an, die Millennium Development Goals werden ja im Jahre 2015 diese Periode wird beendet sein und dann fängt die Sustainable Development Goals Periode an und im Augenblick fängt man darüber an nachzudenken, wie soll der Prozess aussehen und was sollen die Ziele sein. Aber eines ist jetzt schon sicher, Poverty Alleviation, Armutsbekämpfung und Verminderung von Kindern und Müttersterblichkeit wird dabei bleiben, einfach deshalb, weil viel zu viel an Kinder und Mütter an relativ banalen Dingen sterben. Hier muss man auch sagen, und darauf werde ich zurückkommen, wenn ich über die Manager rede, was sind die überkommenen Kommunikationskanäle und wie viel taugen die? Wie können wir neue Interaktionsmuster schaffen? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn in einem amerikanischen Unternehmen irgendwas Saudummes passiert, dann werden Sie niemanden finden, der hinstellt und sagt, ich möchte mich zuerst bei den Opfern entschuldigen. Weil ihm seine Rechtsanwälte sagen, das ist eine Admission of Guilt, und die ist nachher negativ, wenn wir vor Gericht gehen. Also muss man zuerst nichts sagen und das kommt natürlich entsprechend sympathisch rüber. Ja? Also dass sehr viele Dinge, wenn Sie Kommunikation auf dem Hintergrund dessen machen, was Ihre Rechtsanwälte empfehlen, dann werden Sie glatt gebügelte Wendungen finden, die alle Eventualitäten irgendwie berücksichtigen. Nur versteht niemand mehr, was gesagt wird und man sagt, ja, aber was soll das? Also, das Umfeld hat sich geändert und es reicht heute nicht, Gewinne zu machen, Leute zu beschäftigen, Steuern zu bezahlen, um legitim zu gelten. Das Umfeld in der Gesellschaft hat sich verändert und Form follows Function, wenn sich das Umfeld verändert hat, muss sich ihr Handeln verändern. Man kann das auch daran sehen, dass die relative Bedeutung der Faktoren, die über Reputation eines Unternehmens entscheiden, waren 2006 die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, die Aufmerksamkeit, die man den Konsumentenbedürfnissen entgegenbringt, strong financial performance, fair pricing, good employee relations. Heute ist es transparent and honest communication, Vertrauen, kann ich einer Firma vertrauen, dann kommen natürlich die Produkte, dann kommt die Qualifikation, die Kommunikation. Good Citizen ist hier von Social Responsible von 33%, hat sich das verdoppelt auf 64%. Das heißt, Sie haben andere Parameter, anhand derer Sie gemessen werden, nicht ob Sie finanziell profitabel sind, sondern ob sie als Teil der Lösung oder als Teil des Problems betrachtet werden. Und darauf müssten Sie reagieren. Natürlich, Financial Returns kommt nicht deshalb hier unten, weil es nicht wichtig ist. You take it for granted. Natürlich müssen Sie Gewinn machen. Das ist deren Aufgabe. Aber es geht nicht um das Gewinnmachen als solches. Es geht um legitimes Wirtschaften für Gewinn oder um anständig Wirtschaften. Und wenn Sie schauen, was hat sich im Vertrauen geändert, dann sehen Sie 2011, 2012, sehen Sie, dass die Regierung überall an Vertrauen verloren hat, Business überall an Vertrauen verloren hat, NGOs auch an Vertrauen verloren haben, aber auf einem höheren Niveau und die Medien an Vertrauen gewonnen haben, und zwar bei einer informed public. Und was in der Zeitung steht, ist wichtig. Und was in der Zeitung steht, wird geglaubt. Und Zeitungen verkaufen sie offensichtlich nicht, indem sie berichten, wie gut gewisse Unternehmen zu den Menschen sind und wie schön die Umwelt gemacht wird, sondern dass andere Dinge verkaufen sich. Und ganz wichtig hier, 57% der Menschen glauben eine Botschaft, die sie zweimal gehört haben, wenn sie einer Firma misstrauen und wenn einer Firma Vertrauen entgegengebracht wird, glaubt man sehr viel mehr. Sprich, wenn man ihnen misstraut, dann kommen Botschaften unabhängig von ihrer Richtigkeit, kommen völlig anders an. Das ist ein Perzeptionsmuster, das kanalisiert ist. Wenn ich jemand, das ist ja bei Ihnen, das ist im Prinzip nicht viel anders wie in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Sie haben dort Menschen, denen Sie vertrauen. Und wenn Sie da etwas Negatives hören, sagen Sie, das kann eigentlich nicht sein. Ja? Und wenn,
US-Daten oder globale?
Das sind globale Daten in Form Publics in insgesamt 32 Ländern. So. Das nächste ist ganz schwierig, das werden wir ganz nachher im Detail diskutieren. 87% der Menschen, und das ist in allen OECD-Ländern und in Emerging Economies, 87% der Menschen sind der Ansicht, Unternehmen sollen sozialen Anliegen das gleiche Gewicht geben wie ökonomischen Anliegen. Und nur 28% meinen, die Unternehmen werden dieser Verantwortung gerecht. Das heißt, sie haben einen Performance Gap. Die Menschen wollen eigentlich was anderes, als sie liefern. Und das ist deshalb problematisch, weil sie frustrierte Erwartungen, enttäuschte Erwartungen haben. Und das ist nicht gut für die Reputation eines Unternehmens, das ist auch nicht gut für die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens. Was heißt das? Das ist das Muster von Stakeholder-Erwartungen, die Sie in der heutigen Gesellschaft haben. Das ist ein Pharmaunternehmen. Sie haben unendlich viele Stakeholders und Sie haben unendlich viele Stakes. Und alle von denen meinen, dass Ihr Stake, Ihr Anspruch der allerwichtigste auf der Welt ist. Und wenn Sie das jetzt anschauen, dann sehen Sie relativ leicht, es gibt verschiedene Unvereinbarkeiten da drin. Sie können gar nicht, beim besten Willen, nicht alle Anforderungen erfüllen, weil sie sich zuwiderlaufen. Und es gibt da Unterprobleme, die wir gerne diskutieren können. Es gibt zum Beispiel ein Recht auf Gesundheit. Das ist bei den Juristen unter Ihnen, Artikel 25 der Universal Declaration of Human Rights steht, everybody has a right to medical care. Und das wurde in der internationalen Konvention als right to the highest attainable standard of physical and mental health interpretiert. Und das inkludiert einen Access to Medicine. Ich werde nachher bei der Pharma darauf zurückkommen. Was bedeutet das dann aber? Es gibt kein Recht auf Gesundheit. Reden Sie mit jemandem, der behindert geboren worden ist. Was soll das? Aber das sind Slogans, die politischen Charakter haben. Und diese Diskussion ist sehr oft politisch. Und zur Politik gehört eben auch Aktivismus und gehört auch Dialektik. Klinische Versuche. Vielleicht haben Sie gesehen, vor 14 Tagen kam im Monitor eine Sendung über den Sachverhalt, dass Pharmaunternehmen klinische Versuche in Indien machen. Und jetzt kann ich Ihnen einfach das politisch-dialektisch aufdröseln. Sie haben ein Pharmaunternehmen, das macht hohe Gewinne. Schnitt, Sie haben ein Land wie Indien, in dem es sehr arme Menschen gibt. Die einen haben Patente, dafür müssen sie Produkte registrieren. Um sie registrieren zu können, müssen sie Versuche machen. Mit wem machen die Versuche? Sie können das Muster aufschneiden, Sie haben immer einen David und Sie haben immer einen Goliath. Und das können Sie noch viel zugespitzter diskutieren, wenn Sie pädiatrische Medizin, Kindermedikamente in Indien oder in China oder in Russland oder in Vietnam registrieren wollen, müssen Sie medizinische Versuche, klinische Versuche mit Kindern machen. Mit wessen Kindern? Das sind nicht die Kinder der Millionäre in Mumbai. Ist das jetzt ein Problem? Wer soll die Kinder aussuchen? Was ist Freiwilligkeit unter Bedingungen der Armut? In Basel bezahlt man für Phase 2 Versuche, wo man schon weiß, ein Produkt ist nicht giftig, wo man aber die Dosis feintunen muss, bezahlt man 2500 Franken im Monat. 3 bis 4 Monate. Wir haben auf jeden Platz, der da frei wird für solche Versuche, ca. 50 Bewerbungen, das sind meistens Medizinstudenten. Wenn Sie jetzt einen solchen Versuch in Indien machen, sollen Sie 2500 Franken bezahlen. Dann schaffen Sie eine neue Industrie. Sollen Sie weniger bezahlen, dann ist ein indisches Leben weniger wert als ein Schweizer Leben. Ja, sollen Sie gar nichts bezahlen? You must be joking. Der Patient, der teilnimmt, trägt die ganze Last oder Risiko. Und das kommt der Gemeinschaft als Ganzes zugute, aber auch dem Pharmaunternehmen. Ich würde, wenn sich die Zeit ergäbe, gerne mit Ihnen mal eine Woche lang ein Seminar über Dilemmata machen. Falls irgendwo der Eindruck entsteht, das sind leicht lösbare Fragen. Und die Frage ist dann gar nicht, machen Sie klinische Versuche oder nicht? Die Frage ist, unter welchen Bedingungen können solche klinische Versuche als legitim gelten? als etwas, das sie erklären können öffentlich. Ich gehe mit Ihnen jede Wette ein, wenn wir zusammen nachher als Gruppe auf den Marktplatz in Friedrichshafen gehen, wenn es da einen gibt, und sagen den Leuten, wenn sie hören, ein Pharmaunternehmen macht klinische Versuche mit Kindern in Indien, wie die Reaktion sein wird. Und das ist das, was ich vorher meinte, es ist völlig egal, was der Sachverhalt ist. Sie müssen damit rechnen, dass das auf eine Art und Weise, auf ein Muster fällt, das anders geprägt ist, als das Unternehmen im Normalfall gewohnt ist. Wir können da nachher, wenn Sie Fragen haben, darauf zurückkommen. Leisingers Welt ist relativ einfach. Es gibt nach dem Dahrendorf-Modell, da kommt ja vom Bodensee, eine Muss-Dimension. Sie müssen überall auf der Welt die Gesetze einhalten, die Regulierung einhalten. Das Problem ist nur, dass wenn Sie in Bangladesch arbeiten, darf ein 14-jähriges Mädchen 55 Stunden in der Woche in der Fabrik arbeiten. Das mag lokal legal sein, es wird international als nicht legitim betrachtet. Das heißt, ein Unternehmen wie ein international tätiges Unternehmen muss immer die lokale Legalität einhalten, aber muss immer schauen, dass es international legitim bleibt. Das heißt, wir haben bei der Zolldimension haben wir zwei Drittel, würde ich jetzt behaupten, die zu den guten Managementpraktiken gehören. Die kurze Regel hier ist, kein gutes Unternehmen kann sich hinter schlechten Gesetzen verstecken. Das geht nicht. Ja? So, und darüber hinaus können Sie noch andere Dinge machen. Sie können Philanthropy machen, Sie können Sponsoring machen, Sie können eine Reihe von Dingen tun, die jetzt aber nice to have sind, die jetzt eben nicht das Wichtigste sind. Ganz klar, Corporate Responsibility ist das Handeln mit Integrität in der Kernkompetenz des Unternehmens. Nicht die Kindergärten oben, sondern keine Kindergarten unten, keine Kinderarbeit unten. Ja? Das ist das Prinzip, das muss man von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ausfüllen. Zur Hierarchie gehört eben dann, dass man sagt, faire Arbeitsnormen, können wir darüber reden, was das heißt, Umweltbelange, Korruptionsbekämpfung, Einhaltung der Menschenrechte, Umgang mit Drittparteien, sicherstellen, dass das eine Verpflichtung von allen ist, aber kontrolliert wird und dass sie eine Ombudsstelle haben, im Fall im Unternehmen eklatant davon abgewichen wird, damit sie sich wehren können. Verhaltenskodize, Unternehmensrichtlinien für sensible Handlungsbereiche, Managementprozesse, das ist im Prinzip die Engineering. Wenn Sie einmal das haben, können Sie das durchdeklinieren. Das Wichtigste liegt daran, zu definieren, was dahinter steht. Nicht, wenn Sie es mal haben, anzuwenden. Compliance ist nicht das Issue, das ich hier sehe. Ein modernes Verständnis für unternehmerische Verantwortung ist eben Shareholder Value und Stakeholder Value. Es ist nicht entweder oder. Sie werden ohne Gewinne sowieso nichts für Stakeholder machen können, aber Sie werden ohne, dass Sie Stakeholder betrachten, auf Dauer, das ist zumindest meine Überzeugung, ein schwierigeres geschäftliches Umfeld haben und deshalb vermutlich weniger Gewinne machen. Das heißt, Sie müssen auf der einen Seite Opportunities verstärken und Risiken minimieren. Und Risiken minimieren können Sie durch vielerlei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist sicher, im Dialog mit Kritikern zu sein. Das ist ein Early Warning System. Wenn Sie mit Leuten nicht nur dann, auch das kennen Sie aus Ihrem privaten Leben, Sie haben sicher Freunde, die rufen nur an, wenn Sie was wollen. Und wenn Sie das Telefon abnehmen, könnten Sie schon sagen, was willst du, sonst würdest du ja nicht anrufen. Es gibt Unternehmen, die reden nur mit Kritikern, wenn die am Fabriktor angekettet sind. Das ist keine gute Gesprächsatmosphäre. Man muss im Laufenden, Vertrauen bauen Sie auf durch Kommunikation, wenn sie nicht defensiv ist. Damit Sie dann Vertrauen haben, wenn Sie etwas Schwieriges zu erklären haben. Die Unternehmensverantwortung ist deshalb beides. Sie müssen, da kommen wir beim Global Compact zurück, den Social Impact möglichst hochhalten. Sie müssen auf der anderen Seite natürlich die Social Costs so gering als möglich halten. Es gibt da einen Katalog, der meine ich, Weltgeltung hat. Sie können das Ganze auf zwei Ebenen angehen. Die institutionelle Ebene, das ist für mich die Unternehmensethik. Auf der institutionellen Ebene sollten Sie die Konzernleitung und den Verwaltungsrat 3 Tage auf die Insel Mainau sperren und nicht rauslassen, bevor Sie sich nicht klar wurden, für was ist unsere Verantwortung? Für was wollen wir rechenschaftspflichtig sein? Wie lösen wir Dilemmata auf dort, wo sie sich stellen? Was sind unsere Grundwerte? Wie entscheiden wir? Wie integrieren wir die Normen, die wir dann entwickelt haben, in alles, in unsere Mitarbeiterauswahl, in unsere Mitarbeiterbeurteilung, in die Beförderung, in die Bonussysteme. Der einfache Satz ist hier, wenn der Gute der Dumme ist im Unternehmen, sollten Sie nicht erwarten, dass Sie mehr als die 10-15% Idealisten auf die gute Seite bekommen. Sie müssen die Anreizkriterien so gestalten, dass diejenigen, die gegen die Normen verstoßen, die sie sich selber freiwillig auferlegt haben, dass es da Sanktionen gibt und dass, wenn jemand eklatant dagegen verstößt, dass man die rausschmeißt, auch wenn sie gute Verkäufer sind. Sie können mit der Ambivalenz sonst nicht leben, sonst wissen Sie nämlich nicht, was läuft. Jetzt kommt der gute alte Bismarck, der sagt, mit schlechten Gesetzen und guten Beamten kann man zur Not noch regieren, mit schlechten Beamten nützen auch die besten Gesetze nichts. Das ist natürlich genau das Gleiche mit Unternehmenspolitik, mit Code of Conduct, mit Unternehmensrichtlinien. Enron ist vielleicht das beste Beispiel. Enron hat 4 Jahre oder 5 Jahre hintereinander von allen gelobt, die beste Corporate Governance gehabt, die beste Compliance Monitoring, das Beste vom Besten vom Besten. Nur hatten die Gauner in der Geschäftsleitung und gegen Gauner anzukommen, ist relativ schwierig. Was hier oben eine Hilfe sein kann, was wichtig ist, ist dieser Global Compact. Der Global Compact wurde von Kofi Annan im Jahre 2000 beim World Economic Forum in Davos vorgeschlagen, im Sinne von, was sind denn die Grundwerte, die ein Unternehmen zu bedenken hat, der Katalog, mit dem man im Unternehmen Politik machen soll. Und ist da zu 10 Kriterien gekommen. Prinzip 1, Unternehmen soll den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten. Für die Fachleute unter Ihnen, ja, nachher gab es den Ruggie-Prozess mit John Ruggie, mit Respect, Protect und Remedy. Für mich ist die Diskussion jetzt abgeschlossen, jetzt weiß man, was zu tun ist, jetzt muss Compliance ran und jetzt werden wir mal schauen, was die Unternehmen bringen. Und hier sicherstellen, dass sich Unternehmen nicht an Menschenrechtsverletzungen anderer beteiligen, Complicity. Ja, was heißt das jetzt? Ich habe Ihnen vorher gesagt, Artikel 25, everybody has a right to medical care. Verstößt jetzt ein Pharmaunternehmen gegen die Menschenrechte, wenn es nur auf Märkten verkauft? Oder geht uns das nicht an? Ist das eine Angelegenheit der Staaten? Complicity. Wenn Sie in einem Land arbeiten, das sich nicht an die Menschenrechte hält und bezahlen dort Steuern, dann alimentieren Sie die Bürokratie, die letztlich für die Menschenrechtsverletzungen zuständig ist. Ist das Complicity? Sollen Sie keine Steuern bezahlen, dann verstoßen Sie gegen das Recht. Wissen Sie, es gibt zu jedem dieser Faktoren, die ich Ihnen nachher zeigen werde, können wir überall eine Woche Seminar machen. Wichtig ist von Unternehmensseite, dass man diese Pluralität der Verständnisse anspricht, dass man darüber redet, welche Dilemmas entstehen hier und dass man sagt, wie entscheiden wir zur Not. Und dann sind wir wieder bei dem Korridor, den ich vorher angesprochen habe. Arbeitsnormen. Unternehmen sollen Gewerkschaften zulassen. Was machen sie in China, wo es keine Gewerkschaften gibt, weil doch die Regierung das Volk vertritt? Müssen sie andere Möglichkeiten finden mit ihren Personal in Verbindung zu stehen. Bei Foxconn hat das offensichtlich nicht so geklappt. Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit. Selbstverständlich in Ihrer Kernkompetenz. Wie tief wollen Sie in Ihre Supply Chain reingehen, um das sicherzustellen? Wenn wir jetzt die Konzernleitung eines Unternehmens sind, in China sagen wir, oder in Indien, und das ist zwar nicht der Fall, aber nehmen wir an, wir würden uns auch damit beschäftigen, wo kaufen wir unser Briefpapier, dann würden wir wahrscheinlich sagen, ja, hier in China. Und dann würde ich sagen, du sag deinen Due Diligence-Leute, sie sollen mal die Fabrik anschauen. Da kommt zurück und sagt, du, die Fabrik ist 1A, gar kein Problem, da kaufen wir. Tun wir noch was Gutes, positive externe Effekte, schaffen Arbeitsplätze. Ja, können Sie sicherstellen, dass ganz hinten, wo die Bäume gefällt werden und die Papiermühle steht, dass da nicht Zwangsarbeit ist? Das heißt ja nicht Zwangsarbeit, das heißt Prison Industries. Ja? Können Sie das sicherstellen? Können Sie nicht sicherstellen. Also was sollten Sie? Sie sollten definieren, was da ganz vorne dran steht, was ich vergessen habe, nämlich in your sphere of influence, dass Sie innerhalb Ihres Einflussbereiches das machen. Und dann lass uns mal festlegen, was unser Einflussbereich ist. Sie müssen das deshalb festlegen, damit Sie nicht an den Erwartungen anderer gemessen werden, sondern selber kommuniziert haben, an was Sie sich messen lassen wollen. Umweltschutz. Das ist relativ unproblematisch, Da würde ich sogar sagen, das ist der richtige Incentive, weil wenn wir die letzten 25, 30 Jahre zurückschauen, dann sehen wir, dass im Prinzip die Early Adapters von neuen Technologien immer am billigsten gefahren sind. Es ist ohnehin nachher gekommen, also das ist ein Vorteil. Aber hier Korruption, Bestechung. Es gibt Länder, wo ich jetzt behaupten würde, die Frage ist dort nicht, bestechen Sie oder bestechen Sie nicht, sondern arbeiten Sie dort oder arbeiten Sie dort nicht. So, wer von Ihnen ist Ethnologe oder Soziologe? In traditionellen Gesellschaften gehört Reziprozität zum guten Ton, zu den guten Sitten. Reziprozität ist nicht, ich gebe dir was und du gibst mir gerade was zurück, sondern Reziprozität ist, ich brauche was, ich bekomme es und derjenige oder diejenigen, die Gemeinschaft, die es gibt, die weiß, wenn die mal was brauchen, können sie zu mir kommen. Wo hört Reziprozität als gute Sitte auf und wo fängt Korruption als verdammenswertes Übel an? Das Einzige, was ich Ihnen hier sagen kann, das definieren Sie nicht an der Harvard Business School. Es wäre eine grandiose Überheblichkeit zu meinen, dass White Anglo-Saxon Protestant Ethics, nur weil sie für uns Bedeutung haben, jetzt in China oder in Indien oder in Korea oder in Indonesien, Länder, die eine gewachsene kulturelle Geschichte haben, dass das jetzt ohne zu reflektiert zu werden, eins zu eins übernommen wird. Das wäre der falsche Weg. Das ist ja nachher das große Verdienst von Hans Küng, dass er sagte, Weltethos, was sind die für alle verbindlichen Pfeiler, die unabhängig der Zeit, unabhängig der Religion, unabhängig der Kultur gültig waren und von daher auf dem aufzubauen, ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, vor ein paar Tagen gab es ja ein paar Probevorlesungen, einer der war Wieland, Josef Wieland und Wieland, ich und Hans Küng haben darüber etwas geschrieben, das sich mit dem auseinandersetzt. Jetzt haben Sie eine neue Dimension zu diesem Global Compact. Seit 2 Jahren gibt es eine sogenannte Lead-Initiative. Das alte Verständnis war Mainstreaming der 10 Prinzipien, robuste Managementprozesse und Umsetzung in der gesamten Wertschöpfungskette. Das war Global Compact 1. Und Global Compact 2.0 heißt konkrete Unterstützung breiterer UNO-Ziele in der Wertschöpfung, durch Philanthropie, durch Social Investments, Advocacy im politischen Bereich, Partnerschaften. Advocacy, das ist eine ganz schwierige Sache. Wollen Sie das Unternehmen Advocacy machen für politische Dinge? Die Frage ist nämlich nicht, wie bei der Schwangerschaft, Sie sind schwanger oder nicht. Die Frage ist, man will das, wenn es sich um gute Dinge handelt, oder will das nicht, wenn es sich um schlechte Dinge handelt. Man will das, wenn es gemeinwohlfördernd wäre, man will das nicht, wenn es gemeinwohlschädlich, als gemeinwohlschädlich betrachtet wird. Also auch da, Advocacy, Trauschau wem. Wenn schon, dann volle Transparenz und erklären warum. Aber diese Fragen hier ist eben nicht nur do no harm, das war das alte, sondern do good, Verbesserung der Auswirkungen auf die Gesellschaft und von daher eine zusätzliche Dimension. Jetzt, wie macht man das? Das ist jetzt für mich eigentlich der zentrale Punkt bei einem Unternehmen und das ist vermutlich auch die zentrale Schwäche von Unternehmen. Die Unternehmen haben ja alle genug zu tun, um erfolgreich auf ihren Märkten zu sein. Und die Komplexität von Führungsverantwortung hat heute in einem Maße zugenommen, dass die meisten Leute auch nicht 40 oder 50 Stunden arbeiten, sondern mehr. Und ich habe zumindest menschliches Verständnis dafür, dass die sagen, mein Gott, was willst du? Jetzt sollen wir, das sind eben diese 3 Tage auf der Insel Mainau, haben wir die Zeit. Nur, wenn das nicht gemacht wird, wenn nicht darüber diskutiert wird, was ist denn konkret unsere Verantwortungsphilosophie, was ist unsere Rolle in der Gesellschaft, was sind unsere Wertprämissen, wie lösen wir Dilemmas auf, wo sind wir stark, wo sind wir schwach, wo sind wir verwundbar, wo haben wir Chancen. Wenn Sie das nicht gemeinsam diskutieren und festlegen, fällt es auf den Interpretationsspielraum von einzelnen Managern, die sich verantwortlich fühlen für das eine oder das andere. Und dann haben Sie einen Pluralismus in der Konzernleitung, den ich nicht wünsche. Zumindest im Großen und Ganzen muss man sagen, wo stehen wir eher und wo stehen wir eher nicht. Wie definieren wir die Reichweite und Grenzen unserer Responsibility-Philosophie? Wie vermeiden wir Slippery Slopes im ethischen Relativismus, in einer Welt, die durch ethischen Pluralismus geprägt ist. Ganz konkret, wenn wir sind hier alle für Diversity in Europa und in den USA, wir sind für Vielfalt in jeder Hinsicht. Ja, wenn jetzt ein Unternehmen in Indien in der Konzernleitung nur Brahmanen hat und bei den Putzfrauen nur Harijanis, ist das ein moralisches Problem oder ist das eine kulturelle Ausprägung? Sollen wir jetzt mit dem Finger sagen, aber das dürft ihr nicht, ich möchte zwei Harijanis und einer davon körperbehindert in der Konzernleitung. Und das ist nicht böse und zynisch. Das ist nur, wo stoßen unsere Vorstellungen über Fairness und Gerechtigkeit an Grenzen, weil jemand anders andere Vorstellungen hat über Gerechtigkeit und Fairness oder einen anderen Kontext sieht. Und der einzige Punkt, den ich hier sagen möchte, lasst uns da nicht überheblich sein, lasst uns da nicht arrogant sein. Es ist keineswegs so, dass im deutschen oder im amerikanischen Wesen die Welt genesen muss. Da gibt es sehr wohl andere Philosophieschulen und dann sind wir wieder beim Korridor. Beim Durchsetzen, das halte ich noch für das Einfachste. Externe Verifizierung. Wissen Sie, Arthur Anderson ist bankrott gegangen über die Verifizierung der Enron-Ergebnisse. Und natürlich haben Sie KPMG oder Sie haben Pricewaterhouse, aber wer verifiziert, was ein Unternehmen an Legitimität und an Verantwortung bringt? Das ist die Öffentlichkeit, das ist nicht die KPMG. Also Sie haben unterschiedliche Anspruchsgruppen. Berichterstattung über Erfolge, Probleme, Dilemmas. Ich darf Ihnen sagen, ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass wir dem Novartis Geschäftsbericht ein Kapitel anhängen, das heißt Problems not solved und Dilemmas to be shared. Es scheint so, als dass Kommunikationsfachleute nicht über Problems not solved reden wollen. Und dennoch ist doch eigentlich von der Logik her, wenn Sie den Mut haben, über Probleme zu reden, die Sie im Augenblick nicht lösen können, und da gehört zum Beispiel CO2-Ausstoß dazu, dass Sie zumindest sagen, ich kenne das Problem und ich arbeite dran, aber ich habe es noch nicht gelöst. Und dass Sie die Dilemmata darlegen und sagen, es ist für mich nicht schwarz-weiß. Schwarz-weiß-Fragen sind Intelligenzfragen. Sondern dass man sagt, wenn ich das tue, habe ich folgende Risiken, folgende Nutzen, folgende Opportunities, folgende Kosten. Und wenn ich das mache, habe ich andere Risiken, andere Nutzen, andere Opportunities, andere Kosten. Und was ich muss als Manager, ist wahrscheinlich 15 verschiedene Güterabwägungen zwischen unterschiedlichen Nutzen-Risiko-Abwägungen zu machen. Das ist nicht einfach. Und das können Sie zur Not ohne Werturteile auch gar nicht bewältigen. Nur das Ergebnis, das nachher rauskommt, scheint schwarz-weiß. Aber der Prozess, der dahinter steht, den würde ich gerne in einem solchen Kapitel erklären. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Firma, die das macht. Das Zweite ist, unterschätzen Sie ja nie die Komplexität Ihrer Wertschöpfungskette. Sie haben bei Gesundheitsunternehmen Research and Development, ich habe vorher über Clinical Trials geredet, Sie haben Manufacturing, Sie haben Distribution. Distribution zum Beispiel, was geht rezeptfrei, was geht nicht rezeptfrei, Marketing und Sales. Was darf man einem Arzt zum Nachtessen einladen? Große Frage, die jetzt in Deutschland diskutiert wird. Und die Antwort ist ja, aber es darf nicht mehr kosten als 20 Euro. Also muss man jetzt zu McDonald's gehen. Ist das das Micromanagement, das wir machen wollen? Ich kann Ihnen hier keine Antworten geben. Ich habe meine Meinungen über gewisse Dinge. Aber wenn Sie schauen, Neglected Diseases, die Vogelgrippe, Schweinegrippe, wo der Eindruck entstanden ist, das hat die Pharmaindustrie erfunden. Und jetzt im Augenblick, nachdem man gesagt hat, man braucht das alles nicht, jetzt hat es im Augenblick nicht genügend Angebot, weil man sagt, man braucht das offensichtlich nicht. Mit den alten Leuten kommen völlig andere Krankheitsprobleme auf uns zu. Krankheitssyndrome, die mit Demenz, mit Alzheimer und mit anderen Dingen zu tun haben. Lifestyle. Es hat zu tun, Right to Health, sagte ich, Clinical Trials, Bioethics, das ist immer eine Frage. Wissen Sie, das geht ja bis in die Stammzellenproblematik an. Ich weiß nicht, wer gestern gesehen hat, wer den Nobelpreis bekommen hat. Wenn Sie nun wirklich zutiefst, und ich sage das jetzt einfach neutral, wenn Sie von Ihrem Glauben her zutiefst der Meinung sind, dass Leben, ganzheitliches Leben, entsteht im Augenblick der Verschmelzung von Samen und Ei, dann haben Sie kein Dispositionsrecht über Stammzellen, über embryonale Stammzellen. Punkt. Und da gibt es dann keine Kompromisse, weil entweder ist das so oder es ist nicht so. Und lachen Sie sich jetzt nicht tot. In Deutschland dürfen Sie das mit aus Israel importierten Stammzellen. Jetzt erklären Sie mir mal die moralische Logik dahinter. Sind das Aliens oder was? Also entweder dürfen Sie das aus darzulegenden Gründen oder Sie dürfen das nicht. Und übrigens für diejenigen, die sich da im Detail damit beschäftigen, Sie müssen da nicht, auch nicht über Präimplantationstechnologien reden. Sie müssen sich fragen, ob Sie In-vitro-Fertilisation zulassen. Das ist die Frage. Dort entstehen überflüssige oder überschüssige Embryonen. Da ist das Problem. Nur die Diskussion, die in der Schweiz jetzt stattgefunden hat, da hat man einen Test erfunden über Trisomie 21. Wenn Frauen über 38, 39 sind, macht man im Normalfall durch Amniozentese, durch Entnahme des Fruchtwassers aus der Fruchtblase einen Test, ob dieses Kind Mongoloismus hat, ja oder nein. Und in Basel macht man das, und seit man diese Tests in Basel anbietet, gibt es keine mongoloiden Geburten mehr. Sie wissen warum. Jetzt gibt es einen neuen Test, und übrigens bei der Amniozentese haben Sie 2-3% spontane Aborte. Und jetzt haben Sie eine Situation, wo Sie einen spontanen Abort haben, aber feststellen können, das Kind war nicht Trisomie 21. Jetzt haben Sie einen Test, der vorgelagert ist. Und dieser Test, wenn der positiv ist, dann brauchen Sie keine Amniozentese. Und nur wenn der negativ ist, dann müssen Sie zur Feinkontrolle eine Amniozentese machen. Das heißt, Sie verringern die Anzahl der Amniozentesen und Sie retten damit Kinderleben. Punkt. Die Diskussion lief aber, da macht jetzt die Pharmaindustrie Gewinne mit dem Leben von Kindern. Und das sagte ich vorher, wissen Sie, wenn das Politik ist, dann lasst uns das politisch diskutieren. Wenn das, in einen Bereich reinkommt, dann kann ich auch die entsprechenden Leute hinschicken. Nur wenn es um wirklich ernsthafte Diskussionen geht, dann stellen sich andere Fragen. Und das möchte ich Ihnen zumindest als Auftrag mit nach Hause geben, wenn Sie nächstes Mal eine Kritik lesen. Schauen Sie, was dahinter ist. Schauen Sie sich die Fakten an. Heute gibt es Google, Sie können das gut rausfinden. Ich könnte da stundenlang weitermachen. Es hat mit sehr vielen so Dingen zu tun. Fakt ist, normalerweise wird diese Komplexität unterschätzt. Es hat natürlich auch eine Kompmentalisierung von Verantwortung in den Unternehmen. Die sind für das zuständig. Und irgendwo müssen bei Corporate Responsibility Fragen die Fäden zusammenlaufen, sonst macht man hier Fehler. Das heißt, Sie sollten im Prinzip weniger mit Vorschriften, Kontrollen und Sanktionen arbeiten, denn dann haben Sie Dienst nach Vorschrift. Sie sollten im Prinzip von oben herab die richtigen Zeichen setzen und die richtigen Bonussysteme setzen, die Entscheidungsfähigkeiten stärken, Menschen ernster nehmen, auch in ihren pluralen Meinungen. Und Sie müssen, das machen wir bei der Novartis so, Sie dürfen nicht nur Geschäftsziele in Bezug auf, hat er die Erwartungen erweckt, voll oder ganz oder teilweise, sondern Sie müssen auch abprüfen und in der Bonusregelung beeinflussen, hat er sich dabei an das gehalten, was wir intern als Good Practices und als Verhaltenskodizes betrachten. Und bei uns ist es so, wenn jemand zweimal hintereinander eine 1 drin hat, bei den Werten oder bei den Zielen, dann trennen wir uns von solchen Mitarbeitern. Jetzt der Gesundheitssektor. Ich bin schon 45 Minuten unterwegs. Ich gehe jetzt da mal drüber und rede jetzt über das, und wir können auf die Gesundheit zurückkommen, wenn Sie das wünschen. Ich habe vorher gesagt, wir leben in einer Zeit mit Interessenpluralismus, mit normativen Pluralismus, und das bedeutet einfach, wenn Sie international arbeiten, dass Sie in einem Geschäftsfeld arbeiten, wo es unterschiedliche Vorstellungen über das gibt, was als gut oder schlecht oder fair oder unfair empfunden wird. Und ich habe Ihnen vorher gesagt, diese Studie, die ich mit Singapur mache, die Antwort, eines der Argumente war, dass es wenn Sie eine Tuberkulose-Studie in Baltimore machen, da gibt es offensichtlich Beispiele, dort hat man drogenabhängige, HIV-kranke Landstreicher genommen. Und das Problem war nicht, dass die Freiwilligkeit, das Problem war, dass laufend welche weggestorben sind aus anderen Gründen. Also die Frage, nach welchen Kriterien suche ich Probanden aus, das ist eine generelle, das ist eben nicht viele Fragen übrigens, sind keineswegs Fragen, die nur die dritte Welt betrachten. Das sind alles Fragen, die generelle Wertigkeit haben und auch für uns, wenn auch in anderen Zusammenhängen, wichtig sind. Die Globalisierung, das habe ich erwähnt, bringt transkulturelle Herausforderungen mit sich. Die Tatsache, dass westliche Länder bei uns akzeptiert sind, bedeutet nicht, dass sie universelle Bindungskraft haben. Und die Zeiten von moralischem Imperialismus sind vorbei. China oder Indien hat nicht nur mehr Prozentsatz am Welthandel gewonnen, sondern auch mehr normative Gestaltungskraft. Und wenn wir jetzt nicht permanent mit dem drohenden Finger rumlaufen wollen, dann sollten wir uns beschäftigen, was sind deren ethische Grundvorstellungen, wo liegen die Gemeinsamkeiten. Wissen Sie, es ist so einfach festzustellen, wo man unterschiedliche Meinungen ist, was uns trennt. Das fängt schon bei den ökumenischen Gesprächen zwischen den katholischen und evangelischen an. Sondern dass man sagt, wir haben doch insgesamt sehr viel mit Gemeinsamkeiten. Lass uns doch da vertrauensbildende Maßnahmen machen. Lass uns da zusammenarbeiten. Und lass uns aus dem Vertrauen, dass wir gemeinsam arbeiten, dann ein bisschen nach außen gehen und uns in die Dinge, in die Bereiche vortasten, wo wir uns nicht so einig sind. Die Notwendigkeit, Gewinne zu erzielen, die ist unbestritten. Fakt ist, sie müssen ethische Normen erfüllen und das bringt unvermeidbare Dilemmas mit sich. Das bringt es einfach und wir weichen dem nicht aus, indem wir das Thema nicht aufnehmen. Wir sollten uns dem Thema stellen, wir sollten darüber reden. Und meine Erfahrung ist, dass Manager, die sich einem kritischen Dialog stellen, dass die selber lernen dabei. Das ist nicht ein Dialog, ist nicht Kommunikation, ich sage dir jetzt mal, wo Gott hockt, ja. So geht es nicht, sondern ich höre auch zu. Meine Großmutter hat immer gesagt, Klaus, der Herrgott hat dir zwei Ohren, zwei Augen und nur einen Mund gegeben. Was hat er sich wohl dabei gedacht? Gute Frage, auch für Unternehmen. Misstrauen besteht gegenüber großen Unternehmen. Wenn sie mehrere Milliarden Gewinn machen, Hunderttausende Angestellten haben, dann ist das eine Größe, die Unbehagen auslöst. Komplexität, die für den Menschen auf der Straße rätselhaft bleibt, macht auch Angst. Das kann ich Ihnen an der Stammzellendiskussion zeigen. Aber Größe multipliziert mit Komplexität, das macht wirklich Angst. Und dem misstraut man, weil man es nicht versteht. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, das zu erklären, wenn man nicht persönlich teilnimmt als Spitzenmanager, nicht als Kommunikationsbeauftragter, die haben nur Lautsprecherfunktion. Wir müssen die Leute in den Dialog kriegen, die selber an einem Lernprozess interessiert sind und diesen Lernprozess umsetzen können in ihrem Unternehmen, und zwar von oben und nicht von unten. Entwicklung der Fähigkeit, auch Anspruchsgrößen außerhalb des Geschäftssilos anzuhören und zu ihnen zu lernen. Natürlich ist es einfacher, wenn Sie beim Pharmaverband mit Kollegen reden. Die reden alle die gleiche Sprache, die haben sogar die gleichen Abkürzungen, ja? Natürlich ist es schwieriger, wenn Sie mit Amnesty International reden oder mit Médecins Sans Frontières. Nur wo wollen wir lernen? Bei denen, die gleich reden wie wir, bei denen, die das Gleiche denken wie wir oder bei den anderen, die vielleicht auch einen Punkt haben. Ich kann Ihnen da ein persönliches Beispiel geben. Ich war vor vielen Jahren einmal in einem dreijährigen Dialog des Wissenschaftszentrums Berlin. Der Van der Dele war dabei. Und das ging um ethische Fragen bei der Gentechnologie. Und das lief in drei Phasen. Die erste Phase war Absingen vaterländischer Lieder. Ich sage euch mal, was wahr ist. Und der andere sagt, ich sage euch mal, was wahr ist. Überhaupt keine Lernbereitschaft, keine Lernatmosphäre, sondern Standpunkteinmauerung. Ja? Im zweiten Jahr kam dann zum ersten Mal, das habe ich jetzt so noch nie gehört, das ist interessant. Kannst du mir das mal erklären? Oder hast du gesehen, die sind gar nicht so blöd. Also das ist noch ganz interessant und sympathisch ist die auch noch. Ja? Und im dritten Jahr hat man etwa 70% Konsens gehabt über die wesentlichen Positionen. Und ich habe mich dann noch wirklich zerrissen, dass man die 70% formuliert und die 30% als Dissenting View hinten anhängt. Weil das ist ja logisch, dass es ein paar gibt, die anders denken. So weit, so gut. Und jetzt sind die Leute, die in den Dialog delegiert wurden, sind nach Hause gekommen und haben ihren Chefs und Chefinnen berichtet, was jetzt der Stand der Dinge ist. Die sagen, sag mal, spinnst du eigentlich? Wie kannst du da Kompromisse machen? Wir haben dir doch gesagt, du sollst die Position verteidigen. Also diejenigen, die an der Lernkurve teilgenommen haben, die ihre Meinung ändern oder modifizieren konnten, kamen zurück zu denjenigen, die nicht an der Lernkurve teilgenommen haben. Und das ging übrigens auf der Industrieseite ganz genau gleich wie auf der Kritikerseite. Und dann sind sie alle wieder zurückgekommen und dann gab es keine Gemeinschaft, keine gemeinsame Erklärung. Das können Sie nur vermeiden, das hat der Stefan Schmidhany damals gemacht bei der UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung, dass es quasi Indianergespräche gab, 3-4 Mal im Jahr und dass es immer Häuptlingsgespräche gab, 2-mal im Jahr, wo man im Prinzip die Chefs immer wieder auf die gleiche Ebene des Erkannten geholt hat. Ansprechen, Schaffung von Transparenz, Lernen von Wertevorstellung, axiomatische Annahmen, können wir auch reden, Weltethos-Gedanken scheint mir eben hier der zentrale Punkt zu sein. Wo haben wir Übereinstimmungen, wo sind wir einer Meinung? Schaffung von Transparenz, wenn Sie Transparenz schaffen über sensible Abläufe, über Komplexität, dann versteht man mindestens zum Teil besser. Meine Meinung hierzu ist, wenn es an der Frankfurter Allgemeinen oder an der New York Times oder an der Neuen Zürcher Zeitung möglich ist, auf der Wissenschaftsseite das Higgs-Syndrom zu erklären, dann sollte es möglich sein, geschäftliche Abläufe zu erklären. Ansprechen von Dilemmata, Umgang mit ihnen, jetzt eben Bewusstsein schaffen, welche gesellschaftlichen Werte durch Unternehmen geschaffen werden. Wissen Sie, es kann ja nicht sein, dass man die Tatsache, dass man 120.000 Leute beschäftigt, dass man Gewinn macht, von dem hauptsächlich nicht private Geldschneider, sondern Pensionskassen, Versicherungen und andere Institutionen profitieren, indem man Medikamente entwickelt, die bei Leukämie darüber entscheiden, ob ein Mensch lebt oder ein Mensch stirbt, dass diese Wertschöpfung, die Kernkompetenz des Unternehmens ist, dass man sagt, naja, das ist im Prinzip das, was die Médecins Sans Frontières nicht macht. Das ist im Prinzip das, was die Politik nicht macht. Das ist das, was der Unternehmenssektor macht. Wenn das mit Integrität gemacht ist, dann ist die Miete zu 2/3 bezahlt. Warum das Ganze? Moralphilosophisch kann man sagen, right thing to do. Es kann auf Dauer keine erstklassige ökonomische Leistung erbracht werden, wenn die Gesellschaft meint, er sei mit sozialen, ökologischen oder gar menschenrechtlichen Kollateralschäden erwirtschaftet werden. Das geht nicht. Und wenn Sie von der Gesellschaft als Teil des Problems betrachtet werden und nicht als Teil der Lösung, wird sich das regulatorische Umfeld ändern. Das werden Sie jetzt beim Finanzsektor sehen. Es gibt einen Business Case. Den Business Case versuche ich immer dort hervorzuheben, wenn ich mit Managern rede, einfach deshalb, weil Moralphilosophie nicht zum Sprachkodex von Unternehmensführern gehört. Das ist halt so. Aber Sie können die Friktion mit der Gesellschaft reduzieren, Krisen vermeiden, wenn Sie antizipieren, zum Beispiel durch diese 10 Prinzipien des Global Compact durchgehen und sagen, wo könnten wir schwach sein, wo könnte es Probleme haben, die wir nicht gelöst haben. Wir haben zum Beispiel bei der Novartis in vielen Ländern ein sogenanntes Human Rights Compliance Assessment gemacht, in Zusammenarbeit mit dem Danish Institute for Human Rights, wo wir einfach nach Südafrika, nach China, in die Türkei gegangen sind und von Dritten, credible third parties, abklären ließen, gibt es Bereiche, wo wir borderline mit einem aufgeklärten Menschenrechtsverständnis in Kontakt kommen konnten. Die kurze Antwort ist, wir haben nirgendwo einen groben Fall gefunden, aber es hat eine Reihe von Dingen gegeben, wo man sagte, können wir damit leben oder können wir nicht damit leben? Eine Frage war, und das ist auch nicht lustig gemeint jetzt, sondern einfach ein Beispiel unterschiedlicher Wertvorstellungen. Wir haben in Deutschland und besonders natürlich die Menschen in Dänemark einen Rechtsrahmen, wo man eingetragene eheähnliche Gemeinschaften von Schwulen oder von lesbischen Gemeinschaften hat. Und in der Schweiz bekommen die gleichen Versicherungsrechte, Pensionskassenrechte, Rentenrechte wie die normalen Hetero-Ehen. In der Türkei haben wir das nicht. Und eines der Ergebnisse des Compliance Assessment der Türkei war Discrimination. Und dann kam die Frage, kann ich damit leben? Und meine Meinung war, damit kann ich leben. Wir fangen über diese Frage bei Novartis an zu diskutieren, wenn das türkische Parlament darüber beschlossen hat. Ich fange nicht an, in einem sensiblen Bereich wie gleichgeschlechtliche Gemeinschaften bin ich nicht der Pionier in einem Land, in einem Gastland. Das steht mir nicht zu als Rolle. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Nur es schärft Ihre Sensibilität, wenn Sie solche Abklärungen machen. Wenn Sie jetzt sehen, wer in der Vergangenheit alles welche Summen bezahlen musste wegen Korruption oder anderen Risiken, dann sehen Sie, das kann teuer kommen. Wenn Sie mit amerikanischen Unternehmen zu tun haben, amerikanischen Rechtsanwälten zu tun haben, das kann ganz teuer werden. Und Sie haben bei Unternehmen das gleiche Phänomen wie bei wie bei normalen Menschen, nämlich Sie bauen Ihren Ruf über Jahre auf und Sie verlieren den in einer Nacht oder in einer Woche. Also die Risiken von Non-Compliance sind relativ hoch und die Kosten von proaktivem Management sind relativ niedrig. Von daher sollte es eigentlich logisch sein. Wenn wir mit Human Resource Leuten reden, dann sagen die, wir wollen die besten 2% der Studenten, der Studienabgänger von den besten 2% der Universitäten. Und wenn man dann sagt, und what makes them tick, dann sind das alles Menschen, die sagen, im Großen und Ganzen möchte ich eine Affinität meiner Werte mit diesem Arbeitsplatz oder mit dieser Firma haben. Und wenn man dann fragt, wer verlässt ein Unternehmen oder wer kommt zu einem Unternehmen, hat das ganz oft mit Mitarbeitermotivation zu tun oder mit enttäuschter Motivation, dass wenn Menschen, die sich eine gewisse Wertekonstellation verlassen haben, von dieser enttäuscht werden, dass man sagt, gut, dann gehe ich. Wenn man jetzt aber gute Leute haben möchte, dann sind das diejenigen, die kritische Fragen stellen, das sind diejenigen, die eigene Meinungen haben, dann sind das nicht die glattgebügelten und vorauseilend Gehorsamen. Das bringt auch einen Preis mit sich, aber auch einen Gewinn. Wir haben etwa 7.000 Milliarden Ethical Investment Funds. Das heißt, Geldanleger, die nicht nur eine hohe Rendite wollen oder eine durchschnittliche Rendite wollen, sondern die sagen, uns kommt es darauf an, wie diese zusammen, wie die zustande kommen. Wir haben kritische Konsumenten. Übrigens, lasst uns das ja nicht ethisch überhöhen. Ja? Sie haben kritische Konsumenten, die offensichtlich bei einem iPad oder bei einem anderen High-Profile-Produkt andere Kriterien stellen wie bei anderen. Das ist ja interessant. Ne? Wir haben Erwartungssicherheit für Kooperationen. Wir haben Handlungsfreiheit, das ist diese License to Operate and Grow. Ich höre jetzt mal auf mit Reden hier, fasse kurz zusammen. Wenn Sie heute über Corporate Responsibility reden, eines international tätigen Unternehmens, sind Sie mit einer immensen Komplexität konfrontiert. Und wenn Sie diese Komplexität einigermaßen bewältigen wollen, müssen Sie sich Mühe geben. Sie müssen diese Fragen explizit stellen. Sie müssen sich Zeit dafür nehmen. Sie müssen investieren in Ausbildung. Und von daher kann ich jedem Unternehmen, größeren Unternehmen, nur raten, sich in dieser Hinsicht zu engagieren. Das Problem, das wir haben, wir können keinen Return on Investment feststellen. Ich kann Ihnen sagen, was die Novartis pro Jahr, wir geben, glaube ich, 450 oder 500 Millionen Franken für Umweltschutz aus. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Schäden in welcher Höhe wir damit vermeiden. Jedes Unternehmen, das mal richtig reingelaufen ist in ein Problem, weiß im Nachhinein, was es gekostet hat und dass es billiger gewesen wäre, das zu vermeiden. Aber wenn Sie proaktiv handeln, vermeiden Sie Probleme. Das heißt, Sie geben Geld aus als Versicherungssumme. Sie wollen den Schaden vermeiden. Sie können nicht rückrechnen, hat sich das rentiert oder hat sich das nicht rentiert. Und diese Attitüde holen Sie über die Wertekonstellation des Top-Managements in die Firma. Wenn Sie dort nur Buchhalter haben, dann läuft das anders. Jetzt bin ich fertig.